Alan hatte sich freiwillig gemeldet. Der Polizeichef begrüßte ihn an der Tür zu seinem Büro, gab ihm die Hand, bat Herrn Carlson Platz zu nehmen und bot ihm eine Tasse Kaffee an. Vielleicht auch eine Zigarette? Alan hatte zwar noch nie einen Chefmörder getroffen, aber er hatte sich solche Leute wesentlich ungemütlicher vorgestellt als diesen hier. Also nahm er den Kaffee an, während er auf die Zigarette lieber verzichten wollte, wenn der Herr Premierminister gestattete. Der Polizeichef versuchte, seine Verhöre immer möglichst gesittet zu beginnen. Nur weil man jemand in absehbarer Zeit umbringen wollte, musste man sich nicht wie ein Flegel aufführen. Außerdem amüsierte es den Polizeichef regelmäßig, wenn er einen Hoffnungsschimmer in den Augen seiner Opfer aufglimmen sah. Die Menschen waren im Allgemeinen schrecklich naiv. Doch dieses Opfer wirkte überhaupt nicht verschreckt. Noch nicht. Und es hatte den Polizeichef genauso angeredet, wie er angeredet werden wollte. Ein interessanter, guter Einstieg. Auf die Frage, wer er war, gab Alan in Ermangelung einer durchdachten Überlebensstrategie ausgewählte Teile seiner Lebensgeschichte zum Besten. Wie er als Sprengstoffexperte von Harry S. Truman mit einem unmöglichen Auftrag nach China entsandt worden war, um die Kommunisten zu bekämpfen, wie er dann den langen Marsch nach Schweden angetreten hatte und auf dem Weg zu seinem Ziel an der iranischen Grenze gelandet war. Der Polizeichef stellte ihm noch eine Reihe weiterer Fragen, die sich nicht zuletzt darum drehten, warum er sich bei seiner Verhaftung in Gesellschaft iranischer Kommunisten befunden habe. Alan antwortete ganz aufrichtig, dass er die Kommunisten bei der Überquerung des Himalaya zufällig getroffen habe. Man dürfe mit seinen Reisegenossen nicht allzu wählerisch sein, denn diese Berge könnten grässlich hoch sein, wenn es ihnen gerade einfiel. Dem Polizeichef war gerade ein Gedanke gekommen. Vielleicht konnte einem dieser international erfahrene Sprengstoffexperte noch irgendwie von Nutzen sein, bevor man ihn endgültig verschwinden ließ. Der Polizeichef erkundigte sich, auf was für Erfahrungen Herr Carlson denn zurückblicken könne, wenn es darum ging, berühmte, schwer bewachte Leute heimlich umzubringen. So etwas hatte Alan nun wirklich noch nie gemacht. Einfach so einen Menschen umbringen, als wäre er eine Brücke. Und er hatte auch sicher nicht den Wunsch, so etwas zu tun. Alan überlegte noch ein paar Sekunden und durchforstete sein Gedächtnis, doch ihm wollte auf die Schnelle kein anderer Name einfallen als Glenn Miller. Der Befehl lautete, dass es wie ein Flugunfall aussehen sollte, und das ist mir ja auch gelungen. Ich habe dafür gesorgt, dass die beiden Motoren in Flammen aufgehen, und dann ist er irgendwo in den Ärmelkanal gestürzt. Ein würdiges Schicksal für so einen Nazi-Überläufer, wenn der Herr Minister mich fragt. Glenn Miller war Nazi? Fragte der Polizeichef verblüfft. In diesem Moment beschloss Alan, dass es das Beste war, wenn er das Gespräch selbst in die Hand nahm, bevor der Chefmörder ihm weitere Fragen in Sachen Glenn Miller stellen konnte. Wenn der Herr Premierminister es wünscht, bin ich gern bereit, mit maximaler Diskretion jede Person aus dem Weg zu räumen, die mir angegeben wird. Im Gegenzug trennen wir zwei uns hinterher in Freundschaft. Der Polizeichef war zwar immer noch völlig aus der Bahn nach der traurigen Enthüllung über den Komponisten der Moonlight Serenade, aber deswegen ließ er sich noch längst nicht die Zügel aus der Hand nehmen. Wenn ich will, werden Sie die Person aus dem Weg räumen, die ich Ihnen nenne, und im Gegenzug werde ich mir eventuell überlegen, ob ich Sie am Leben lasse, korrigierte der Polizeichef und beugte sich über den Tisch, um seine Zigarette in Alans halbvoller Kaffeetasse auszudrücken. Vielleicht habe ich mich ein wenig unklar ausgedrückt, aber genau so hatte ich das auch gemeint, versicherte Alan. Es handelte sich um ein Attentat auf Winston Churchill, der bei seinem Besuch im Iran von der Leibwache des Schahs beschützt werden sollte. Doch der Anschlag musste so inszeniert werden, dass niemand die geringste Verbindung zur Behörde für innere Sicherheit und Nachrichtendienst herstellen konnte, geschweige denn zu deren Leiter. Da man mit Sicherheit davon ausgehen musste, dass die Briten die Sache minutiös untersuchen würden, war es wichtig, dass nicht die geringste Schlamperei passierte. Doch wenn das Projekt gelang, würden die Auswirkungen dem Polizeichef in jeder Hinsicht zum Vorteil gereichen. Vor allem würde es den überheblichen Briten das Maul stopfen. Des Weiteren würde der Schah ihn sicherlich damit beauftragen, in den Reihen seiner unfähigen Leibwache aufzuräumen. Und sobald sich die Aufregung gelegt hatte, war die Position des Polizeichefs wieder stark wie eh und je, nicht wie jetzt, empfindlich geschwächt. Nun rückte er langsam mit der Information heraus, dass das einzige kugelsichere Auto des Staates in der Garage der Behörde für innere Sicherheit stand, ein speziell angefertigter De Soto Suburban. Er war weinrot und sehr schick, versicherte der Polizeichef. Die Leibgarde würde sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit demnächst melden, um sich diesen Wagen auszubitten, denn wie sonst sollte Churchill vom Flughafen zum Palast des Schahs transportiert werden. Alan meinte, die Lösung könnte in einem wohldosierten Sprengsatz an der Unterseite des Autos liegen. Aber mit Rücksicht auf den Wunsch des Premierministers, keine Spuren zu hinterlassen, die zu ihm führen könnten, schlug Alan noch zwei besondere Maßnahmen vor. Erstens sollte der Sprengsatz genau aus den Ingredienzien bestehen, die Mao Zedongs Kommunisten in China benutzten. Zufällig war Alan über die Zusammensetzung dieser Bomben perfekt informiert. Zweitens sollte die betreffende Ladung im vorderen Teil der Karosserie eingebaut werden. Mit Hilfe des Fernzünders, dessen Konstruktionsdetails Alan zufällig ebenfalls bekannt waren, würde der Sprengsatz nicht sofort detonieren, sondern sich lösen, herabfallen und eine Zehntelsekunde später explodieren, sobald er den Boden berührte. Nach Ablauf dieser Zehntelsekunde befände sich der Sprengsatz nämlich direkt unter dem hinteren Drittel des Wagens, also dort, wo Winston Churchill mit Sicherheit saß und an seiner Zigarre zog. Die Bombe würde ein Loch in den Wagenboden reißen und Churchill in die Ewigkeit befördern, aber gleichzeitig einen Krater im Boden hinterlassen. So gaukeln wir den Leuten vor, dass der Sprengsatz im Boden vergraben war und nicht am Auto befestigt. Dieses Vertuschungsmanöver müsste dem Herrn Premierminister doch sehr zu Pass kommen, oder? Der Polizeichef schnaubte vor lauter Vergnügen, genehmigte den besprochenen Plan und erbat sich eine vollständige Liste aller Dinge, die Herr Carlson brauchte. Alan schrieb die Bezeichnungen der neuen Substanzen auf, die für diese Formel erforderlich waren. Außerdem fügte er noch eine zehnte hinzu, Nitroglycerin, von der er meinte, dass sie auch ganz nützlich sein könnte, und eine elfte, nämlich ein Glas Tinte. Des Weiteren bat Alan darum, dass man ihm einen der vertrautesten Mitarbeiter des Herrn Premierministers als Assistent und Einkäufer zur Seite stellte und dass der Herr Premierminister Alans Zellengenossen Pastor Ferguson als Dolmetscher freistellte. Der Polizeichef drückte seine Zigarette in Alans Café aus, um ihn noch einmal daran zu erinnern, wer hier das Sagen hatte. Die Tage gingen ins Land und alles lief nach Plan. Der Chef der Leibgarde hatte sich tatsächlich gemeldet und mitgeteilt, dass er den De Soto abholen wolle. Der Polizeichef kochte vor Wut, denn der Chef der Leibwache hatte nicht um das Auto gebeten, sondern ihm mitgeteilt, dass er es abholen werde. Im ersten Moment war der Polizeichef so wütend, dass er fast vergaß, wie perfekt alles nach Plan lief. Außerdem würde der Anführer der Leibgarde ja sowieso bald sein Fett wegkriegen. Leider war inzwischen auch Pfarrer Ferguson dahinter gekommen, was sich hier zusammenbraute. Nicht genug, dass er sich an der Ermordung des ehemaligen Premierministers Churchill mitschuldig machte, nein, er hatte überdies allen Grund zu der Annahme, dass man seinem Leben direkt im Anschluss ein Ende bereiten würde. Der Gedanke, vor den Thron des Herrn zu treten, nachdem er gerade jemand umgebracht hatte, gefiel Pfarrer Ferguson so gar nicht. Doch Alan beruhigte ihn mit dem Versprechen, dass er sowohl in der einen wie in der anderen Sache seine Vorkehrungen getroffen habe. Die eine Sache war die, dass Alan gewisse Fluchtchancen für den Pastor und sich sah. Die andere Sache, dass ihre Befreiung nicht unbedingt auf Kosten von Herrn Churchill geschehen musste.